Wir haben jetzt schon einiges an Dank gehört, aber es ist auch einiges an Dank in der letzten Zeit an uns herangetragen worden, was wir jetzt auch gern mit euch teilen wollen.
Genau, einige haben E-Mails geschrieben oder Kommentare unter diese Hoffnungszeichen. Und obwohl wir uns hier nicht treffen konnten, ist Gemeinde eben gerade nicht ausgefallen, sondern ganz viel Gottesdienst gelebt worden in den letzten Wochen, ganz intensiv. Menschen haben für andere eingekauft, haben angerufen, gefragt, wie es geht, haben über den Gartenzaun kurze Gespräche geführt. All das haben Leute zurückgemeldet aus unserer Gemeinde, dass sie das ermutigt hat, dass ihnen das gut getan hat, so füreinander da zu sein. Von den Senioren unserer Gemeinde habe ich immer wieder gehört, dass sie sich angerufen haben jeden Tag und so fast mehr Gemeinschaft gehabt haben, zwar auf Distanz, aber als sonst. Und ganz viele haben sich gefreut an diesen Hoffnungszeichen, weil sie ihnen Mut gemacht haben. E-Mails kamen und Anrufe diesbezüglich. Also, das sind tolle Erfahrungen mitten in dieser schwierigen Zeit.
Und ich habe auch persönlich einiges, wofür ich danken kann. Ich bin super dankbar für all die Telekommunikationsmöglichkeiten, die es heute gibt. Ich musste in meinem Praktikum eine Zeit auch in Eversbach verbringen, so mit Risikogruppe zu Hause sein. Aber ich war nicht getrennt von diesem Ort. Wir haben uns jeden Morgen über Videochat getroffen. Und es war einfach so gut, trotzdem Teil sein zu können, obwohl man örtlich für eine Zeit auch getrennt sein musste. Ich bin super dankbar für mein Auto, was mich von A nach B immer gebracht hat, auch zu meiner Frau, die woanders ist. Und ich bin super dankbar, dass beide meine Eltern, die Corona hatten, gesund wieder durchgekommen sind. Es gibt persönlich auch viel, wofür ich dankbar sein kann.
Und ich habe im Laufe der Zeit erlebt, oder eigentlich schon ziemlich schnell, nachdem diese Lockdown war, alles irgendwie plötzlich nicht mehr ging, dass Gaben in dieser Gemeinde zum Vorschein gekommen sind, die ich gar nicht dachte, dass Menschen die haben. Dass wir jetzt hier diesen Gottesdienst per Livestream auf YouTube übertragen können, ist eine geniale Angelegenheit. Ganz viele Menschen haben gesagt, jawohl, wir haben so ein bisschen Ahnung und sind bereit, das auszubauen und da was draus zu machen. Und dadurch haben wir Videos aufzeichnen können, jeden Sonntag Gottesdienst erleben können. Und das macht mich unheimlich dankbar, dass so viele Menschen bereit waren, sich einzusetzen, Zeit und Kraft zu investieren, um die beste Botschaft der Welt an die Frau und den Mann zu bringen.
Das ist wirklich mega. Und ich merke aber auch, dass in dieser Zeit Danken mir manchmal echt schwerfällt. Dass Dinge dazwischen kommen. Dass ich, obwohl ich eigentlich kein großes Sicherheitsbedürfnis habe, auch verunsichert bin. Ich muss mich täglich fragen. Ich muss täglich super viele kleine Entscheidungen treffen. Nehme ich dieses Schutzkonzept eigentlich jetzt super ernst? Bin ich total der Hardliner, was das angeht? Fahre ich eher so eine Mittellinie oder mache ich weiter wie vorher, wozu man ja auch wirklich manchmal einfach Bock hat, weil man will einfach diese ganzen Beschränkungen nicht haben. Ich mache mir Sorgen, ich denke vielleicht auch schon mal darüber nach, was ist, wenn ich die Krankheit kriege? Was ist, wenn ich irgendwelche Folgen davon trage? Und als jemand, der gerade Theologie studiert, stellt das auch Fragen an meinen Glauben diese Zeit. Gott, wie ist das eigentlich mit diesem Virus und deiner Schöpfung? Wie ist das mit deinem Wirken in der Welt und Krankheit? Und wir merken, und ich glaube, das bin nicht nur ich, der sich solchen Unsicherheiten stellen muss. Vielen von euch geht das so. Wir alle merken, unser Alltag hat sich enorm verändert. Wir merken, wir sind in einer Krise. Und da stellt sich mir die Frage, ein Gott, der eine Welt, ein Gott, die in eine Krise hineinführt, die eine Krise zulässt, in was für einer Welt leben wir hier eigentlich? Dabei gibt es eine Stelle in der Bibel, wo es ziemlich sachlich, ziemlich offensichtlich, ziemlich ernüchternd auch genau darum geht, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Aber auch, wie wir gut in so einer Welt leben können.
Und genau in diese Spannung, die du gerade gesagt hast, wird in einem Brief aufgegriffen, den dieser Apostel Paulus, der erste große Missionar, der das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus weitergegeben hat, an eine Gruppe von Christen, eine Gemeinde in Rom schreibt. Und die haben sich diese Frage auch gestellt. Wie sieht das eigentlich aus, in einer ziemlich kaputten Welt als Christ zu leben? und eine gute Nachricht zu verbreiten. Und dieser Brief ist voller starker und intensiver Antworten. Und ich möchte uns aus dem 8. Kapitel 2 Verse lesen. Die Verse 22 und 23. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Was für Begriffe werden dort verwendet? Seufzen, Geburtswehen und auch als Christen innerlich immer noch seufzen, warten. Diese Begriffe machen deutlich, dass doch irgendwas im Argen liegt. Diese Begriffe machen deutlich, dass etwas mit unserer Welt so ist, nicht so ist, wie es sein soll. Dass also der Zustand unserer Welt beklagenswert ist. Die Schöpfung leidet an dieser Welt. Wir leiden an dieser Welt. Bei den vielen Dingen, die wir gehört haben, die zum Danken sind, gibt es, glaube ich, kaum jemanden, der nicht auch unter diesen Corona-Einschränkungen oder auch an dem Virus wirklich gelitten hat. Und wie? Und dann wird dieser Begriff Geburtswehen gebraucht. Und das ist ja nun mal ein heftiger Begriff. Ich habe mir sagen lassen, was Menschen mitmachen, die unter Geburtswehen leiden. Ich habe das zweimal beobachten können, aber nicht miterlebt. Das kann man, glaube ich, nicht miterleben, wenn man es nicht selbst erlebt. Aber Geburtswehen sind offensichtlich nichts Schönes. Nichts, wo man denkt, hey, das ist der Höhepunkt der Schwangerschaft. Sondern eher etwas, was echt zum Leiden ist. Krass. Und die Leiden an dieser Welt werden mit diesem Begriff beschrieben. Jede Frau, die Kinder bekommen hat, glaube ich, kann das jetzt ein bisschen nachvollziehen. Geburtswehen, etwas, was wirklich ein heftiger Begriff ist, um die Leiden an dieser Welt zu beschreiben. In der Tat ist das, wie du es gerade eben gesagt hast, eine sehr ernüchternde Beschreibung dieser Welt. So sieht's aus. Der Zustand dieser Welt ist beklagenswert. Und das Seufzen und Warten macht deutlich, dass ein sehnlichster Wunsch da ist, dass sich doch was verändert.
Und wenn ich Christ bin, dann kann ich also von vornherein erwarten, weil die Bibel es mir erzählt, dass das eine Welt ist, wo wir Leid erleben und auch Schmerz erleben und das nicht erspart bleibt. Und ich merke persönlich, wie weit ich versuche, Schmerz und Leid und Unbequemlichkeit aus meinem Leben, aus meinem Alltag raus zu verbannen. Ich will das nicht haben. Ich mache es mir so bequem wie möglich. Und kann es nicht auch sein, dass es nicht nur ich mache, sondern dass das unsere ganze Wohlstandsgesellschaft versucht und macht, sich abzusichern, sich so bequem wie möglich alles herzurichten? Tod ist ein Tabuthema bei uns. Und jetzt merken wir auf einmal, diese Unbequemlichkeit, Schmerz und Leid und auch das Thema Tod kommt zurückgekrochen und packt uns wieder am Nacken. Und wir schaffen es einfach nicht, das aus unserem Leben komplett zu verbannen. Wir merken, wir haben das nicht in der Hand. Und dieses Virus stellt unsere bequeme Gesellschaft auf den Kopf und die Wirtschaft bricht zusammen oder wir haben Angst davor, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass das Gesundheitssystem es irgendwie nicht aushält und unsere ganze Welt wird auf den Kopf gestellt und das innerhalb von 4 Monaten.
Und einige von euch haben das live miterlebt, dass plötzlich Arbeitslosigkeit ein Thema ist. Vor 4 Monaten noch gar nicht dran zu denken. Oder von jetzt auf gleich 100% Kurzarbeit, wie ich es in einem Gespräch erlebt habe und jemand sagte, das ist ganz schöne Herausforderung, plötzlich solche massiven Gehaltseinbußen zu haben. Plötzlich kommen persönliche Lebensplanungen ins Wanken. Das, was lange geplant war, Hochzeiten müssen verschoben werden. Und es ist eigentlich kurzfristig keine konkrete Lösung in Sicht, wer weiß, wann es wieder möglich ist. Also Vers 22 kommt mitten rein in unsere Welt. Wir seufzen und ächzen unter dem Zustand dieser Welt, der uns gerade ganz persönlich heftig zusetzt. Und plötzlich ist vieles weg, reduziert, nicht mehr möglich, auch was wir uns an Annehmlichkeiten aufgebaut haben.
Aber derselbe Begriff, der für uns erklärt, dass diese Welt auch eine Welt des Schmerzes, des Leides ist, im beklagenswerten Zustand ist, genau dieser Begriff Geburtswehen, der gibt uns auch den größten Anlass, Hoffnung zu haben und auszuhalten. Denn was steht am Ende von Geburtswehen? Neues Leben. Und das ist total gut.
Am Ende steht neues Leben. Genau das ist es, worum es geht. Und das drückt Paulus weiter in diesem Brief aus, in diesem 8. Kapitel in Vers 24 heißt es, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft auf das, was er sieht? Es geht also um etwas, das noch gar nicht da ist. Und es geht darum, sich darauf auszurichten, darauf zu bauen, sich daran zu hängen und von daher das Leben hier zu gestalten, das auch auszuhalten, zu ertragen, aber nicht passiv zu ertragen, sondern gestalten zu ertragen, was an Unannehmlichkeiten, an Widrigkeiten, an Schwierigkeiten jetzt im Leben auftaucht, was wir gerade erleben. Ich habe mich gefragt manchmal, warum tun Frauen sich das eigentlich an, noch schwanger zu werden, wenn sie wissen, was für eine Qual dahinter steckt. Und genau das ist das ja, was du eben gesagt hast. Es ist nicht der Fokus auf den Geburtswehen, sondern der Fokus auf dem neuen Leben. Und weil sie das und weil Familien das in den Blick haben, deswegen tun sich Frauen Schwangerschaft an. Und dadurch sind sie in der Lage, das Schöne zu erleben in der Schwangerschaft, was nicht so das große Problem ist, aber auch die Schwierigkeiten, die harten Zeiten. Und für manche ist das ganz schön hart. Aber dieser Fokus auf das neue Leben, was man schon spürt, was man erlebt, aber noch nicht voll da ist, das scheint so eine enorme Motivation zu geben. Und das ist ein ganz starkes Bild für das, was Paulus schreibt, wie wir in dieser Welt leben können. Das ist der springende Punkt, vom Ende her denken.
Und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist das genau das, was passiert. Sie bekommen ein neues Ende. Das Ende vorher, wissen wir, ist Tod und Verlorensein. Aber das neue Ende, wenn wir in Beziehung mit Christus stehen, ist das ewige Leben, was uns versprochen ist. Und das ewige Leben, das ist etwas vollkommen Gutes. Das bedeutet erlöst, versöhnt, in aller Freiheit, in einer unendlich liebevollen Beziehung in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das ist das Ende, auf das wir als Christen hoffen können. Dieses ewige Leben, diese liebevolle und unendlich gute Beziehung. Herzlichen Glückwunsch. Und es ist Gottes Absicht, dass diese Hoffnung auf das ewige Leben, dass die uns ein Antrieb ist, dass wir das hier und jetzt gestalten können. Und jetzt wird's mal ganz konkret, Klartext, die Frage, welche Frau würde eine Schwangerschaft noch auf sich nehmen, wenn am Ende nicht ein neues Leben stehen würde? Und ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar, dass das eigentlich niemand machen würde. Hätte niemand Bock drauf. Wenn am Ende nicht neues Leben steht, dann will man die Schmerzen nicht durchhalten, dann würde man lieber das einfach nicht erst überhaupt angehen. Also wer wollte den Alltag einer Krise durchhalten, wenn am Ende nicht irgendetwas stehen würde, auf das man hoffen kann, eine Hoffnung steht? Am Ende steht aber für uns eine Hoffnung, auf die wir bauen können. Und es ist die beste Hoffnung von allen. Und wenn wir auf dieses Ende sehen, auf diese Hoffnung sehen, die so viel Freude macht, dann kann uns das helfen, durchzuhalten. Und wie Stefan schon sagte, nicht nur passiv ertragen, sondern durchzuhalten und den Weg zu gehen von durchhalten hin zu auch wieder gestalten. Und gestalten heißt vielleicht auch wieder konkrete Hoffnung zu haben, auch mitzubeten, aktiv mitzubeten für einen Impfstoff zum Beispiel, für das Ende dieser Krise, für Heilung, dafür, dass eine gierige Welt mal merkt, es kann so nicht weitergehen und wir müssen umkehren. Aber wenn ich mir das alles ansehe, was jetzt so dazugehört und dass man eine Krise geduldig ertragen und auch gestalten kann, dann denke ich mir, das könnte ich nicht alleine. Da hätte ich allein keinen Bock drauf und in mir hätte ich auch gar nicht die Kraft, das alles zu machen. Aber in dem Text steht es auch schon, Gott gibt uns etwas zur Seite.
Und dieser Text, der diese Spannung beschreibt, wir leben in einem beklagenswerten Zustand dieser Welt und da gibt es eine Hoffnung und da gibt es noch eine andere Kraft, die uns in dieser Welt den Blick erheben lässt und das Leben gestalten lässt. Davon ist in dem weiteren Versen dieses Römer 8 die Rede. Da heißt es in den Versen 26 und 27: Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ist das nicht genial, dass Gott deine Situation sieht, vielleicht auch die schwierige Situation, die Zerrissenheit und dein Seufzen vielleicht und mitseufzt? Und dein Seufzen zu seinem Seufzen macht, dass er, wenn du vielleicht gar nicht mehr beten kannst und nicht mehr weißt, was du noch beten sollst, weil du denkst, ich habe schon so viel gebetet und irgendwie scheint sich gar nichts zu tun, dann wird weiter gebetet. Man könnte sagen, es betet weiter oder er betet weiter, der Heilige Geist. Wenn wir nicht mehr können, ist er da, steht an unserer Seite. Ob wir das fühlen immer oder empfinden oder nicht, spielt dann erster Linie gar keine Rolle. Er ist da. Er tritt mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott für dich, für mich, für uns ein. Und sein Seufzen ist im Gegensatz zu unserem, was oft so von Ohnmacht und nicht mehr können und genervt sein geprägt ist, kein ohnmächtiges, sondern ein Seufzen mit einer ungeheuren Wirkkraft. Der Heilige Geist steht uns bei, er tritt für uns ein und das heißt nichts anderes, als er kommt und mit uns anpackt und für uns anpackt, zusammen diese Herausforderungen, in der wir stehen und er befähigt uns, diese Herausforderungen und diese Widrigkeiten tatsächlich zu überwinden. Das heißt, von dieser Hoffnung ausgehend schenkt Gott uns seinen Geist, der uns durch dieses Leben führt und hilft, das Leben zu gestalten und nicht auf die Widrigkeiten zu sehen, sondern sie zu überwinden. Dieser Heilige Geist macht uns zu Überwindern. Mit ihm zusammen, in seiner Kraft, ist es möglich, die Angst, die Unsicherheit zu überwinden und das Leben zu gestalten für uns und auch für andere. Das heißt, den Blick über uns hinaus zu wenden und auch zu überlegen, was dient und was braucht denn der andere? Wie kann ich für den anderen das Leben gestalten? Wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen in meiner Umgebung Hoffnung bekommen, dass sie Widrigkeiten überwinden können, dass sie erleben, sie müssen nicht allein sein. Und der Heilige Geist hilft uns auch da, die Bequemlichkeiten zu überwinden, uns aufzumachen, zu verzichten, um Gottes Liebe ganz praktisch an andere weiterzugeben. Der Heilige Geist ist für uns, so heißt es hier. Und in einer Welt, in der vieles zum Seufzen und zum Leben, zum Leiden ist, tritt sozusagen Gott in seiner ganzen Fülle auf. Wer das Kapitel weiterliest, der erlebt, dass zuerst heißt, der Heilige Geist ist für uns. Und dann heißt es in Vers 31, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Drei Verse weiter, Vers 34, tritt Jesus auf den Plan. Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Also man hat den Eindruck, dass hier in der Bibel sehr deutlich und Paulus sehr deutlich den Zustand dieser Welt beschreibt und sehr nüchtern und klar und nichts verglorifiziert und sagt, ihr lieben Leute, in dieser Welt, die von manchem Leid geplagt ist, ist Gott in seiner ganzen Fülle da. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und Gott redet, handelt für dich und mit dir. Ich meine, das sind gigantische Fakten und gigantische Aussichten, das Leben hier zu gestalten.
Absolut. Und Paulus geht sogar noch weiter und setzt noch einen drauf, in Vers 38 und 39 im selben Kapitel. Und er schreibt, denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, weder Corona noch Arbeitslosigkeit, weder Einsamkeit noch Kontaktbeschränkungen, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen was zugedichtet, aber der Gedanke bleibt. Nichts, aber auch gar nichts auf dieser Welt, und das will Paulus hier sagen, trennt uns von der Liebe unserem Herrn, unseres Herrn Jesus. Und er hat all diese lebensfeindlichen und beklagenswerten Dinge, die hat er schon besiegt, denen hat er den Stachel genommen. Und Stefan, du hast gesagt, der Heilige Geist, er packt mit uns mit an. Wir arbeiten zusammen mit dem Heiligen Geist, wenn wir in einer Krise sind. Dann frage ich mich jetzt, was ist der Teil, den wir machen können? Was ist unsere Aufgabe, wenn der Heilige Geist sein Ding macht? Was können wir tun? Wir können alles tun, um genau diese Hoffnung auf das ewige Leben, genau diese Hoffnung und Gottes Wahrheiten in unser Herz hineinzuschreiben, das in unseren Alltag mit hineinzubringen. Und das heißt ganz konkret, wir machen uns immer wieder diese Wahrheiten und diese Hoffnungen, nach denen wir leben, bewusst. Es ist ein Stück weit so, dass wir uns richtig darauf trainieren müssen. Ihr könnt euch am Tag 3 Wecker stellen, die euch dann einmal daran erinnern, euch diese Sachen vorzusagen, sich auf Gottes Wahrheit zu trainieren. Und wir haben diese Wahrheiten, die wir heute in dieser Predigt mitgeben wollen, die haben wir für euch einmal in einer Liste zusammengefasst und die wollen wir euch jetzt vorlesen. Erste Wahrheit. Das Leid gehört zu dieser Welt, hat aber nicht das letzte Wort.
Ein anderer Gott ist für mich.
Christus ist für mich.
Der Heilige Geist ist für mich.
Der Geist kommt mir mitten in meiner Schwachheit zur Hilfe.
Der Heilige Geist tritt für mich ein.
Der Heilige Geist packt mit an.
In der Kraft des Heiligen Geistes werde ich zu einem Überwinder.
Es kann mir niemand mehr etwas anhaben.
Meine Hoffnung liegt im ewigen Leben.
Christus hat die lebensfeindlichen Mächte schon besiegt.
Ich bin Kind Gottes.
Ich bin ein Mensch der Hoffnung. Und dieses Thema und diese Dinge geben uns gerade mal eine Gelegenheit, und ich möchte euch einladen, euch selbst zu hinterfragen, nach welcher Hoffnung lebe ich eigentlich? Auf welches Ende gehe ich entgegen? Hoffe ich auf den Sommerurlaub, der auch verdiente Entspannung bringt? Klar, hoffe ich auf den Sommerurlaub? Hoffe ich auf mein gut gedecktes Sparkonto? Auf meine Krankenversicherung, die im Fall eines Falles einspringt? Oder hoffe ich auf das ewige Leben, was vollkommen gut ist, was uns erwartet, auf das wir uns freuen können? Und lasse ich mein Leben davon gestalten?
Und wenn ich von dort her denke und von Ende her, von diesem neuen Leben, was voll zum Durchbruch kommen wird, mein Leben gestalte, dann stellt sich die Frage, wie sieht denn das Leben aus? Auch wie sieht denn das Leben aus, wenn diese Wahrheiten, die wir eben hier aufgezählt haben, anfangen, in deinem Leben mehr und mehr lebendig zu werden? dann wird dir bewusst, dass der Heilige Geist deine Zukunftssorgen und Ängste zu Gott schleppt und sie damit ihre beherrschende Macht verlieren.
Dann beherrscht nicht mehr die Angst sein Denken und Handeln, sondern du kannst mit einer gehörigen Portion Gelassenheit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist vertrauen, dass sie für dich sind.
Du erlebst, dass Christus dich bevollmächtigt und du nicht mehr auf deine Möglichkeiten begrenzt bist.
Du erlebst, dass du einer Krise nicht mehr ausgeliefert bist, sondern lernst, den Weg von der Ohnmacht hin zum Gestalten zu gehen.
Du wirst befähigt, dich den Schwierigkeiten und Widrigkeiten zu stellen, nicht vor ihnen davonzulaufen, weil du weißt, dass du auf der Seite des Siegers stehst.
Du erlebst, wie manche Probleme an Raum und Größe verlieren, wenn du sie ins Verhältnis zur ewigen Hoffnung setzt, die so viel größer ist.
Du lernst, Leid und Ungerechtigkeit nicht hilflos gegenüberzustehen, sondern sie in der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes anzugehen und zu beseitigen zu helfen.
Und du wirst anderen durch dein Reden und Handeln mehr und mehr zum Segen werden, auch in der Krise.
Amen. Amen.